Ich möchte euch heute von ein paar Leuten erzählen, die in meiner Jugend meinen Lebensweg gekreuzt haben und die ich dann so 20, 25 Jahre später wieder getroffen habe. Da ist einmal Heike gewesen. Die war in der Schule so das Mauerblümchen. Immer im Eck gesessen, immer still und stumm. Wenn man sie irgendwas gefragt hat, ist sie erst mal rot geworden und es kam aber nichts weiter aus ihr raus. Heike ist Brokerin geworden. An der Börse, also ich weiß nicht, ob ihr mal so im Fernsehen Frankfurter Börsenparkett gesehen habt, wie es da zugeht, wie da mit 5 Telefonen gleichzeitig telefoniert wird und eine irre Lautstärke und man mit Ellbogen irgendwie da durch muss. Heike macht das und die ist offensichtlich am richtigen Fleck. Die ist in ihrer Rolle völlig aufgegangen. Dann gab es da Franz. Ich weiß nicht, ob ihr so richtig kindische Jungs kennt. Kindisch, albern, bis dort hinaus. Aus Franz wird nie was, haben wir alle gedacht. 20 Jahre später war er staatlich geprüfter Hotelmeister im Prüfungsausschuss der IHK, hat vor seinen Nachnamen ein von gesetzt. Ob das zurecht war oder nicht, keine Ahnung, aber es passt irgendwie zu ihm. Er hat eine florierende Wein- und Zigarrenhandlung und er führt Reorganisationen von internationalen Hotelketten durch. Also nicht ganz so kindisch irgendwie, eine richtig große Nummer geworden. Dann gab es noch Marlene. Marlene war immer mehr Junge als Mädchen. Marlene, unsere absolute Sportskanone in der Schule, in allem die schnellste, die weiteste, die beste, was Sport anging. Immer Jeans, T-Shirt. Marlene ist Opernsängerin geworden. Und ich krieg's in meinem Hirn, ich krieg's immer noch nicht zusammen, mir das vorzustellen, Marlene in so einem wallenden Gewand da, stimmgewaltig Liebesarien schmetternd, weil ich sie eigentlich immer nur sehe mit dem Wurfball in der Hand und beim Weitsprung und so weiter. Also die Personen gibt es alle wirklich, von denen ich euch erzähle. Ne? Und dann war da noch Emma. Emma war unsere Intelligenzbestie. Wenn sie eine 2 in einer Arbeit hatte, dann war das die absolute Katastrophe. Für uns alle war klar, aus Emma wird mal was richtig Großes. Emma, die startet voll durch. Emma sitzt in einem Amt und bearbeitet 40 Stunden die Woche Anträge. Nichts mit großer Karriere. Aber so sind wir Menschen. Wir kennen jemanden mehr oder weniger gut oder vielmehr meinen ihn zu kennen und gestehen ihm ganz oft bewusst oder unbewusst überhaupt keine Veränderungsmöglichkeit mehr zu. Wir haben so unser Bild. Und da gibt es wenig rechts und links davon. Wir nehmen den Menschen und stecken ihn in eine Schublade. Und dann sperren wir die Schublade zu. Fertig. Wenn uns das mit Menschen passiert, mit denen wir oft zu tun haben, dann schränken wir sie in ihre Weiterentwicklung ein oder wir verhindern überhaupt eine Entwicklung. Wenn ich so einen Menschen in der Schublade habe, dann hindert mich das oft auch, mit ihm überhaupt noch weiter in Kontakt zu treten, weil ich denke, boah, kenne ja alles, weiß ja alles. Was könnte mich an dem schon interessieren? Wenn wir aber Jesus in so eine Schublade stecken, dann ist es als Nicht-Christ lebensgefährlich und als Christ blockiert es meine geistliche Entwicklung. Denn wenn ich Jesus darauf festlege, was er tun kann, dann hindere ich Jesus daran, dass er so an mir handelt, wie er es möchte. Ich hindere ihn. Wenn das für euch komisch klingt, dann nehme ich euch mal mit nach Nazareth. Der Evangelist Markus erzählt uns davon, im 6. Kapitel die ersten Verse. Da lesen wir, und er, also Jesus, ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen: Woher hat er dies? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände? Ist der nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Jesus war also am See Genezareth unterwegs und von dort ging er Richtung Nazareth. Keine Ahnung, ob er sich gefreut hat, ob auf die Verwandten, auf die Freunde, auf die Nachbarn. Keine Ahnung, mit welchen Hoffnungen, mit welchen Erwartungen, mit welchen Vorstellungen er dahin gegangen ist. Sagt uns die Bibel nicht. Die Bibel sagt uns auch nicht, was die Leute von Nazareth erwarteten, als sie hörten, dass Jesus in der Synagoge predigen würde. Aber Jesus predigt in der Synagoge und sie sind da. Und dann setzt das große Erstaunen in Nazareth ein. Woher hat er dies? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Im Verlauf der Predigt haben die Bewohner von Nazareth gemerkt, dass da was anders ist als bei ihren üblichen Predigern, Lehrern. Und sie haben kapiert, dass das keine Klugheit ist, sondern dass das was Größeres ist, was Jesus da gegeben wurde. Das alles registrieren sie zunächst. So weit, so gut. Aber dann fangen sie das Denken an. Und zwar auf die zutiefst natürliche Art und Weise des Schubladendenkens. Ist der nicht der Zimmermann, Marias Sohn und Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Zu Deutsch, wir kennen die ganze Familie. Schließlich wohnen wir seit Jahren im selben Ort. Die sind nichts Besonderes. Und Jesus, der ist doch nur Zimmermann, der hat doch keine theologische Ausbildung. Er war in derselben Tora-Schule, wie wir waren. Was der weiß, wissen wir auch. Und das Ergebnis ist, und sie ärgerten sich. Wann ärgert ihr euch? Wann ärgert ihr euch? Ihr ärgert euch nie. Wenn man nicht verstanden wird, zum Beispiel. Wenn was ungerecht ist, oh. Wenn du dir was vorstellst und es nicht so eintritt. Kenne ich gut. Wenn die Arbeit nicht gelingt. Genau, ich habe auch darüber nachgedacht, wann ärgere ich mich? Ich ärgere mich, wenn ich das Gefühl habe, jemand wird völlig ungerechtfertigt bevorzugt. Ich ärgere mich, wenn ich das Gefühl habe, jemandem steht was nicht zu. Kann mich tierisch aufregen. Ich ärgere mich, wenn ich meine, der da hat mir gar nichts zu sagen. Und ich ärgere mich, wenn ich feststelle, das, was der andere hat, könnte ich auch haben, wenn ich mich nur ein bisschen mehr angestrengt hätte. Interessanterweise ärgere ich mich dann nicht über mich, weil es ja eigentlich meine eigene Blödheit, sondern ich ärgere mich über den anderen, der es geschafft hat. Schwierig wird es dann, wenn der Ärger mein Denken vernebelt. dann ist es ganz gut, wenn ich mit jemandem rede, der klarer sieht als ich und der mich wieder auf die richtige Spur bringen kann. Das Schubladendenken der Bewohner Nazareths hat sie jedenfalls daran gehindert, bei dem weiterzumachen, was sie an Jesus ja gesehen und erkannt haben und daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und genau das ist auch die Gefahr bei uns. In welche Schublade hast du Jesus gesteckt? Jesus war ein begabter Lehrer, aber mehr doch nicht. Jesus war Mensch, aber nicht Gottes Sohn, so ein Quatsch. Jesus hat damals gewirkt, 2000 Jahre her, aber heute tut er doch nichts mehr. Die Schubladen können wir draußen in der Welt gut finden. Aber wie sieht es jetzt bei uns Christen aus? Jesus nur der Freundliche, der Bruder, der Kumpel? Oder auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen, Jesus nur der strafende Richter? Oder aber Jesus hat mich durch seinen Kreuzestod gerettet. Mehr kann ich nicht von ihm erwarten. Schubladen gibt es viele. Und ich glaube, jeder hat sich so seine eigene zurechtgezimmert, wie auch immer die aussieht, einfach begründet durch die eigene Biografie, die jeder so mitbringt. Jesus sagt zu den Leuten in Nazareth, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Johannes hat es in seinem Evangelium anders ausgedrückt. Er sagt, Johannes 1,11, er, also Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Johannes bleibt aber bei dieser niederschmetternden Feststellung nicht stehen, sondern er berichtet weiter, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden das weder durch Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Was für eine Chance, wenn du dein Schubladendenken aufgibst und genau hinschaust, was da eigentlich passiert. Wenn du erkennst, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann darfst du ein Kind Gottes sein. Denn Kind Gottes bist du nicht deswegen, weil Gott dich gemacht hat, sondern nur, wenn du Jesus dein Leben anvertraust. Und damit hast du auch das ewige Leben. In Johannes 3,16 lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, und ich meine das auch ganz ernst, dass es lebensgefährlich ist, Jesus falsch einzuschätzen. Weil wenn du nicht glaubst, dass er dir dieses ewige Leben schenken kann, dann kann er es auch nicht tun. Wie ist es jetzt mit den gestandenen Christen? Durch den Glauben sind wir Brüder und Schwester von Jesus. Wir gehören also zu seiner Familie. Aber haben wir gerade nicht gehört, ein Prophet gilt nirgends weniger als unter seinen Verwandten? Wie sieht es da bei uns aus? Was gilt Jesus dir wirklich? Was gilt Jesus mir wirklich? Der Text geht weiter. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Er konnte nicht eine einzige Tat tun. Was ist das jetzt wieder für ein Quatsch? Also wenn Jesus Gott ist und Gott allmächtig ist, dann kann Jesus alles zu jeder Zeit tun, oder? Ja, wenigstens der Manfred sagt ja. Da steht, er konnte nicht. Warum konnte er nicht? Es ist nicht so, dass Jesus es nicht könnte und es ist auch nicht so, dass er nicht wollte. Aber weil Jesus Jesus ist, stülpt er uns nichts über. Er lässt uns die Freiheit, selbst zu entscheiden. Er macht Angebote, die wir annehmen können oder ablehnen können. Er ist ein Gentleman, der uns sein Handeln nicht aufdrängt und nicht über unsere Köpfe hinweg entscheidet. Ich habe mich gefragt, wie viele Taten Jesus in meinem Leben oder auch in und mit der Gemeinde nicht tun kann, weil wir ihm nicht zu 100% vertrauen. Am Anfang habe ich gesagt, dass eine Fehleinschätzung von Jesus zur Folge hat, dass unsere geistliche Entwicklung gebremst wird oder zum Stillstand kommt. Entwicklung ist ein ganz tolles Wort. Ich habe euch ein Wollknäuel mitgebracht. Super schön, knallrot. Und das entwickle ich jetzt mal. Ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Knäuel da innen drin aussieht. Aber ein bisschen wickeln, entwickeln. Dann kommt da was zum Vorschein. Die Vorderen sehen es vielleicht schon. Da blitzt eine andere Farbe durch. Da steckt ja was ganz anderes in diesem roten Wollknäuel. Und da steckt noch mehr Interessantes drin. Und genau so möchte Jesus uns geistlich entwickeln. Er macht da gar nichts Neues, sondern er bringt nur zum Vorschein, was vorher schon drin war. Und es sieht ziemlich bunt aus und nicht so langweilig einfarbig, wie wir uns das manchmal vorstellen. Jesus möchte uns geistlich entwickeln, als Einzelne, als Gemeinde. Aber dazu braucht es das Vertrauen in ihn. Im Text lesen wir weiter und Jesus wunderte sich über ihren Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Angesichts dessen, was die Menschen ja erkannt haben, dass Jesu Weisheit nicht normal ist und dass er Wunder tut, ist es erklärlich, dass Jesus sich wundert über sie. Wie viele Beweise braucht es noch für dich, für die Menschen in Nazareth und für uns heute? Jesus rügt die Menschen nicht wegen ihres Unglaubens. Er diskutiert aber auch nicht endlos weiter. Er hat gesagt, was es zu sagen gab und er hat getan, was es zu tun gab. Und jetzt geht er einfach weiter. Es sollen noch viele ihn kennenlernen. Wenn wir Jesus nach unseren Schubladen beurteilen, dann greifen wir immer zu kurz, wenn wir nicht gleich ganz daneben liegen. Das Gleiche gilt aber auch für Menschen. Und deswegen möchte ich mit dieser Predigt heute mehrerlei erreichen. Einmal dazu aufrufen, Menschen, dass wir Menschen und Jesus aus unseren Schubladen befreien, in die wir sie reingesteckt haben. Und sie zu entdecken, wie sie wirklich sind. Zum anderen dazu einladen, mit Menschen und mit Jesus einen Neuanfang zu machen. Und um Vergebung zu bitten und dann eben neu durchzustarten. Zum Weiteren lade ich ein, dich selbst zu hinterfragen, in welche Schublade du dich gesteckt hast. Zu hässlich, zu dumm, zu alt, zu ungebildet, zu keine Ahnung was. Und auch mal zu hinterfragen, in welche Schublade wir unsere Gemeinde gesteckt haben. Zu traditionell, zu modern, zu langweilig, zu quirlig, zu was auch immer. Nur wenn wir uns gegenseitig aus den Schubladen lassen, die Gemeinde aus der Schublade lassen, dann kann Jesus uns auch entwickeln. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und das wünsche ich mir für euch und mit euch. Amen. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft als Antwort auf diese Predigt.